Guten Morgen. Wenn Sie sich fragen, warum jetzt dieses Video abgespielt wird, dann muss ich Sie auf die, muss ich die Antwort um 45 Minuten verzögern. Ich hoffe, dass die Aufmerksamkeit will mal versuchen, das Video bis zum Ende zu spielen. Dass die Aufmerksamkeit nicht zu sehr abgezogen wird. Was wir gemacht haben, endliche Automaten besprochen und wir sind durch. Wir haben äquivalente Perspektiven kennengelernt. Wir haben äquivalente Perspektiven kennengelernt, und zwar die Perspektiven der DFAs. Und da hat uns vor allen Dingen interessiert die Minimierung. Nicht? Minimierung, wichtige Konzepte waren Verschmelzungsrelation und Nerode-Relation. Sind wir zu NFAs übergegangen. Potenzmengenkonstruktion hat gezeigt, dass NFAs und DFAs gleich mächtig sind. Warum man jetzt mit großem Vorteil tatsächlich NFAs einsetzen kann, habe ich nur sehr teilweise zeigen können, nämlich an der Stelle, wo wir uns zumindest in der Intuition davon überzeugt haben, dass wenn ich zwei reguläre Sprachen habe, dass dann auch die Vereinigung regulär ist. Reguläre Sprachen heißt, da gibt es einen DFA, der die Sprachen akzeptiert, Vereinigung von regulären Sprachen, da gibt es zwei DFAs, die dann tatsächlich jeder die Ausgangssprachen akzeptiert. Ein NFA würde einfach den entsprechenden DFA raten und diesen DFA dann simulieren. Ein Grund, warum NFAs eine große Hilfe darstellen. Ein anderer Grund ist natürlich, wir lernen Nichtdeterminismus kennen. Das wird etwas sein, was dann zum Beispiel ein wichtiges Konzept in der GL1 sein wird. Reguläre Ausdrücke in der Praxis, in den Anwendungen, vielleicht eines der wesentlichsten, das kann man so nicht sagen, aber definitiv eines der fundamentalen Konzepte. So, und was ich jetzt machen möchte, und jetzt wird, also ich habe mich immer gefragt, also Nummer eins, ich könnte sowas hinten nicht und vorne nicht, aber es gibt durchaus Leute, die doch, ich habe den Eindruck, das ginge schon, es gibt durchaus Leute, die das hinkriegen. Ich weiß zwar nicht, wie das auf die Knie wirkt, aber das ist schon recht eindrucksvoll. Es ist nicht notwendigerweise so, dass Sie für einen Bachelor in Informatik entsprechende Leistungen da bringen müssen, aber das wird, ich denke, es würde durchaus schaden. Ja? Sie kämen dann halt mit kaputten Knien möglicherweise schlechter zur Arbeit, aber das ist eine andere Sache. So, jetzt muss ich aber trotzdem aufhören, wenn ich wüsste, wie das geht. So, okay. Und dann fangen wir mit einem neuen Thema an und am Ende, wissen Sie, am Ende der Veranstaltung geht es mehr oder minder Schlag auf Schlag und hier ist der nächste Schlag. Wir hatten vorher NFAs und reguläre Ausdrücke. So, und jetzt kommen wir zu den kontextfreien Grammatiken. Ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt in den Anwendungen. Okay, so, kontextfreie Grammatiken, worum geht es? Naja, es geht im Wesentlichen um Rekursion. Und zwar um das, was man mit einfacher Rekursion alles anstellen kann. Und wenn man sich genau darüber klar werden möchte, wo denn das Haupteinsatzgebiet von kontextfreien Grammatiken, wie das Haupteinsatzgebiet ausschaut, naja, das sind halt Programmiersprachen, ja, und da habe ich aufgelistet einige der wenigen Programmiersprachen, die mehr oder minder nie so richtig, lupenrein, aber in den kritischen Aufgaben eines Parsers, eines Compilers meistens vollkommen klar kontextfreie Grammatiken um C, Java, Pascal oder Python oder was immer Sie da an anderen Programmiersprachen haben, zu unterstützen. HTML, XML, weitere sehr wesentliche Punkte in der Anwendung kontextfreier Grammatik. So. Ach so. Falscher Stick. Gut. Was ist eine kontextfreie Grammatik? Grammatiken haben wir bisher überhaupt noch nicht uns angeschaut. Hätten die Möglichkeit gehabt, tatsächlich Grammatiken zu diskutieren, wenn wir endliche Automaten uns angeschaut hatten? Grammatik wird beschrieben durch Nummer 1, das, was mein Eingabealphabet darstellt, und man nennt Sigma jetzt nicht mehr das Eingabealphabet, sondern eine Menge von Terminalen. Das, was ich in der Programmierung der Grammatik benutzen will, das sind die Variablen oder Nicht-Terminale. Ich werde stets voraussetzen, ja, dass die Buchstaben und die Variablen tatsächlich disjunkt sind, dass wir uns da nicht gegenseitig verwirren. Man sagt auch, dass die Vereinigung von Terminalen und Menge der Terminale und Menge der Nicht-Terminale das Vokabular ist. Dann kommen wir zur dritten Komponente dieses Tupels, das ist der Start, das Startsymbol. Und wir haben dann letztlich die Menge P der Produktion. Und was ist eine Produktion? Naja, eine Produktion, die sagt im Wesentlichen, ich möchte eine Variable ersetzen durch ein Wort über Buchstaben und Variablen. So, und insbesondere, ja, wenn wir uns jetzt eine einzelne Produktion anschauen, ein Element von der Menge groß P, eine einzelne Produktion anschauen, dann hat die natürlich, das ist hier ein kartesisches Produkt, in der ersten Komponente eine Variable und in der zweiten Komponente ein Wort über meinem Vokabular, das heißt also ein Wort zusammengesetzt in beliebiger Reihenfolge aus Variablen und Nicht-Terminalen. Statt aber jetzt diese Notation zu benutzen, ist es sehr viel suggestiver, wenn wir tatsächlich die Notation A, File X verwenden. Und da reden wir im Wesentlichen davon, das steckt schon in der Notation, der Gedanke dahinter, die Variable A zu ersetzen durch das, was auf der rechten Seite, durch das, was in dem X steht. So, und wissen Sie, da gibt es viele Beispiele, wo der Grundgedanke der kontextfreien Grammatiken eine wesentliche Rolle spielt. Und das ist das Beispiel, was, denke ich mal, die Quintessenz einer solchen Anwendung ist. Die arithmetischen Ausdrücke. Nicht? Und ein sehr einfaches Beispiel ist das, was ich mir hier anschauen möchte, nämlich arithmetische Ausdrücke, die nur über den Zahlen 1, 2, 3 gebildet sind. Und wir haben auch nur diese drei arithmetischen Operatoren. Und dann haben wir halt Klammern, um arithmetische Ausdrücke geeignet voneinander abzusetzen. Nicht? Und Beispiele für wohlgeformte arithmetische Ausdrücke ist gar nicht genau definiert, was ein arithmetischer Ausdruck ist an dieser Stelle. Aber wir haben natürlich Sie haben natürlich viel Erfahrung gesammelt mit arithmetischen Ausdrücken in Python zum Beispiel. Und da sollte es klar sein, naja, wir haben hier einen wohlgeformten Ausdruck, zwei Produkte von Ausdrücken mit dann der 1 subtrahiert und da haben wir tatsächlich ein Produkt, wobei der rechte Faktor ein bisschen komplizierter ist. So, und dann haben wir, müssten wir jetzt wirklich einen ersten Beweis antreten, dass unser Konzept einer kontextfreien Grammatik sinnvoll ist. So, und da gehe ich jetzt mal zurück zur Definition der kontextfreien Grammatik. Wissen Sie, ich habe das gar nicht genug herausgestellt, was der wesentliche Punkt bei einer kontextfreien Grammatik ist. Und das ist auch im Wesentlichen schon die Begründung, warum denn eine kontextfreie Grammatik kontextfrei heißt. Sie erlaubt Ersetzungen von Variablen unabhängig von dem Kontext, in dem die Variable auftaucht. Ja, und das werden wir jetzt in einer ersten Anwendung kennenlernen. Was ich aber auf jeden Fall klar versuche herauszubringen, ist, eine kontextfreie Grammatik wird auf der linken Seite, auf der Seite, die zu ersetzen ist, eine einzelne Variable, ein einzelnes Nicht-Terminal haben, auf der rechten Seite dann wird stehen, das, was für die Ersetzung benutzt wird. So, gut, und jetzt sind wir bei den arithmetischen Ausdrücken und dann haben wir Nummer 1, die Terminale, das sind natürlich alle Buchstaben, die wir benötigen, um einen arithmetischen Ausdruck tatsächlich zu formulieren, und das sind 1, 2 und 3, die drei Ziffern, die wir erlauben, die arithmetischen Operatoren, dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch noch mit den Klammern arbeiten. So, okay, und dann ist die Frage, was sollten wir in der Programmierung hier für die Variablen bzw. Nicht-Terminale verwenden? Naja, da möchte ich im Wesentlichen sagen, mit Ausdruck, bitteschön, ich möchte einen arithmetischen Ausdruck erzeugen. Und dann mit Terminal, ich möchte die 1, die 2 oder die 3, mit Operator, ich möchte das Plus, das Minus oder das Mal erzeugen. So, dann ist erstmal klar, naja, was sind denn ganz, ganz einfache, ich will mich von unten nach oben hangeln, von unten heißt von dem elementarsten Aspekt eines arithmetischen Ausdrucks. Naja, elementare arithmetische Ausdrücke sind 1, 2 und 3. Elementare geht es nicht. Ja, und das benutze ich dann halt. Würde natürlich jetzt zuallererst mal sagen müssen, womit ich anfange, als Startsymbol oder als Startvariable. Und das ist die Variable Ausdruck an dieser Stelle. Damit möchte ich anfangen. So. Und dann sehen Sie schon, die allereinfachsten arithmetischen Ausdrücke, das sind die Ziffern für sich allein genommen, 1, 2 und 3. So, und jetzt wird es interessanter. Jetzt muss ich dran gehen und versuchen, die Operatoren tatsächlich ins Spiel zu bringen. Und da bitte ich Sie, mir zu sagen, was Sie denn vorschlagen würden als die mächtige Produktion. Als eine Produktion, die tatsächlich auch schon den Aspekt der Rekursion sehr, sehr klar herausbringen wird. Was würde Ihnen da so einfallen? Nicht? Ich muss irgendwie aussagen, ein arithmetischer Ausdruck besteht aus, naja, Ausdrücken und Operatoren. Ausdruck geht auf, Ausdruck, Operator, Ausdruck. Das ist die zentrale Idee. Ja? Und ich muss im Wesentlichen, ja, das alles andere ist hier Pillepalle. Ja? Das ist die eine wesentliche Operation, wo die Rekursion voll ausgenutzt wird. Ja? Und wo Sie jedem Fachkundigen in einer Definition sagen können, was ein arithmetischer Ausdruck ist. Dann haben wir natürlich, müssen wir noch sagen, wann denn Klammern zu setzen sind. Und wir sind hier sehr liberal. Wir geben die Option, Klammern, um einen Ausdruck zu setzen. Ja? Und dann kommen noch die Operatorregeln, die im Wesentlichen sagen, naja, du kannst halt verwenden plus, minus und mal. Da steht's. Das ist es. So, und wenn Sie sich das angucken, dann sieht das ehrlich gesagt nicht so richtig kompakt aus. Ja? Und ich möchte mir Schreibarbeit sparen und was ich machen möchte, möchte sagen, ich erlaube getrennt durch einen vertikalen Strich. Und dieser vertikale Strich, wenn Sie sich erinnern an unsere Definition von regulären Ausdrücken. Jetzt regulär, ja, von regulären Ausdrücken. Dieser vertikale Strich, der stand für oder. Und genau in dieser Bedeutung verwenden wir ihn jetzt wieder. Wir sagen mit dieser Schreibweise in einer Zeile, du darfst halt die 1 als arithmetischen Ausdruck, beziehungsweise die 2, beziehungsweise die 3. So, und dann können wir klar herausbringen, was die rekursiven Definitionen sind, da haben wir den Ausdruck, Operator, Ausdruck und die Klammerung. Nicht? Und dann haben wir wieder durch das Durchspielen aller Optionen die Operatorproduktion erklärt. So, das war's schon. Nicht? Und das Tolle ist natürlich, hier wird gesagt, im Wesentlichen die Definition, man könnte auch sagen, die Strukturregel hinter regulären Ausdrücken, beziehungsweise wir wissen noch gar nicht genau, wie denn eine kontextfreie Grammatik funktioniert, aber es sollte natürlich darin bestehen, dass wir beginnen mit Ausdruck und dass wir dann diese mächtige rekursive Version von arithmetischen Ausdrücken benutzen, um dann im Wesentlichen nichts anderes zu sagen, ich darf Ausdruck ersetzen durch Ausdruck, Operator, Ausdruck. Ja? Und dann habe ich also einmal die, wenn Sie so wollen, Strukturregel oder Definition ausgedrückt und das andere Mal habe ich halt die Perspektive der Ersetzung. So, was ist eine Ableitung? Ich habe natürlich, wenn ich mir jetzt, und das ist die Betonung, nur einen einzigen Ableitungsschritt anschaue. Ich habe Produktionen von der Form, Variable geht über auf irgendein Wort in Terminalen bzw. Variablen und dieses Wort ist halt das X. Und möchte den Aspekt der Ersetzung jetzt klar herausbringen. Und möchte sagen, bitteschön, wenn ich irgendein Wort, UAV, was ist das für ein Wort? UAV ist ein Wort über dem Vokabular. Das heißt, es besteht aus Variablen bzw. Terminalen. Wenn ich irgendein solches Wort habe, dann darf ich jedes Vorkommen, und hier ist irgendein Vorkommen der Variablen a gezeigt, dann darf ich ein solches Vorkommen ersetzen durch die rechte Seite x. Ja, und das bedeutet natürlich nichts anderes, wenn wir uns merken, dass wir von der Grammatik kommt, dass wir von der Grammatik g kommen, dass wir die linke Seite uav durch die rechte Seite uxv ersetzen. Diesmal aber nicht wie für eine einzelne Produktion ein einfacher Pfeil, sondern gedoppelter Pfeil. So, nicht? Und würden sagen, bitteschön, uxv ist in einem einzigen Ableitungsschritt aus dem uav abgeleitet worden. Und das Einzige, was diese Folie wirklich versucht zu sagen, Mensch, bitteschön, das ist die Ersetzung einer Variablen. Und zwar in jedem Kontext. Ja? Wir sind kontextfrei, weil uns der Kontext U bzw. V nicht stört. So, und jetzt aber zum Begriff der Ableitung. Und da reden wir über mehrere Ableitungsschritte. So, und da stelle ich mir vor, dass ich zwei Worte über unserem Vokabular habe, Wort W und das Wort W'. Und ich möchte sagen, dass ich das Wort W' in mehreren Schritten aus dem Wort W ableiten kann. Nicht? Und würde, um zu betonen, dass wir hier über mehrere Schritte reden, würde dann über den gedoppelten Pfeil das Sternsymbol setzen. Nicht? Und das ist, was dem Ganzen zugrunde liegt, in einer Folge von einzelnen Ableitungsschritten kann ich das Wort W so umformen, durch Ersetzungen der Variablen, einiger Variablen, die in dem W auftauchen, dass ich dann halt das Wort W' erhalte. Und will da auch ziemlich liberal sein, möchte halt sagen, dass ich das Wort W aus sich selbst auch ableiten kann. Ja, das sind zwar null Schritte, aber das soll für uns auch gut genug sein. So, was ich machen möchte, ist, ich möchte aus der Variablen Ausdruck den Ausdruck, den arithmetischen Ausdruck 1 plus 3 mal 2 ableiten können. So, und da hat es natürlich die Möglichkeit, dass wir uns jetzt die Ableitung anschauen und das möchte ich dann auch an der Wand, auf die Wand projizieren, aber ich möchte sofort das wesentliche Konzept des Ableitungsbaums mir anschauen. Was sollte die allererste Produktion sein? die allererste Produktion, die ich brauche, um diesen Ausdruck ableiten zu können. Ja. Ja, was in der Klammer steht, 1 plus 3, komme ich da, kann ich das als allererste Produktion benutzen? Kann ich sagen, bitteschön, als allererstes kommt da die Addition rein?
Ich kann aber ausdrucken, aus dem Ausdruck kann ich dann den Ausdruck
auch ausdrucken. Ah, okay. Also Ausdruck, ziehe ich das mal ein bisschen höher. Ausdruck. Daraus kann ich jetzt bauen, Ausdruck. So, und jetzt schreibe ich hier nur OP für Operator und dann kommt Ausdruck. Genau das wird gemacht. Ja? Aber ich versuche jetzt den Baum aufzubauen, damit wir mehr Informationen bekommen. Was wäre die nächste Produktion? Was wäre eine mögliche nächste Produktion? Ja? Okay, dann sagen Sie, bitteschön, dann klammere ich den. Und wie würde ich das aufziehen? Da würde ich sagen, du musst eine Klammer einführen und dann schreibst du den Ausdruck selbst drunter und dann bitteschön die Klammer schließen. Wie geht's weiter? Nicht, das wird Ihnen jetzt ein bisschen zu blöd. Was haben wir hier? Da haben wir die Möglichkeit gegeben, wieder die mächtige Produktion zu benutzen. Und das wäre von der Form Ausdruck. Und dann denke ich, muss ich auf Ob. Und dann haben wir hier Ausdruck. Und das scheint sich auszuwachsen. Das ist die 1 plus 3, nicht? Aber hier habe ich jetzt keine großartigen Schritte mehr, über die ich mir klar werden muss. Da erfolgt die Ersetzung der variablen Ausdruck durch die 1 bzw. durch die 3. Und dann habe ich letztlich noch mich daran zu erinnern an die Ersetzung des Operators durch Plus. So, und dann bin ich jetzt so gut wie fertig, was den linken Faktor, ich bin fertig, was den linken Faktor anbelangt. Was mache ich jetzt mit dem mal 2? Naja, das muss jetzt, ja, was mache ich damit? Wie kriege ich das rein, ja? Sie sagen, das ist jetzt doch da das, die Multiplikation rein. Und Sie sagen, ja, bitteschön, hier ist die 2. Und fertig ist es. So, nicht? Und wenn man, das ist jetzt der Baum, wenn man sich jetzt die Ableitung anschaut, nicht, dann habe ich, dann ist das im Wesentlichen, ist dieser Baum nachgemacht, aber ich habe natürlich verschiedenste Möglichkeiten, diesen Baum in Ableitungsschritte umzusetzen. Ich könnte an, wir sind jetzt im Wesentlichen so weit, dass wir gerade die Klammern gesetzt haben und Ob und Ausdruck uns erzeugt haben. Wir könnten an dieser Stelle sagen, okay, als allererstes Mal, wir könnten sagen, als allererstes jetzt den Ausdruck weiter ersetzen oder als allererstes Ausdruck durch 2 ersetzen. Ja, wenn man sich jetzt diesen Baum anschaut, der hat keine Reihenfolge. Es gibt im Wesentlichen einen Baum, aber viele andere Möglichkeiten, viele Ableitungsfolgen, um unser Ziel, um unseren Zielausdruck zu erhalten. Nicht? Also hier machen wir es so, dass wir Ausdruck, den linken Ausdruck ersetzen, dass wir dann den linken Operator, den rechten Operator, den linken Ausdruck, den rechten Ausdruck und den mittleren Ausdruck und dann den rechten Ausdruck ersetzen. Okay, so. Kontextfreie Sprachen. Wir kennen reguläre Sprachen. Reguläre Sprachen, was waren genau die Sprachen, die von einem deterministischen, endlichen Automaten akzeptiert werden können? Was sollen kontextfreie Sprachen sein? Das sollen genau die Sprachen sein, die ich erzeugen kann mit einer kontextfreien Grammatik. So, und hier ist die Definition, ganz, ganz einfach. Ich stelle mir vor, ich habe eine Grammatik, kontextfrei, die üblichen vier Komponenten. Und ich möchte die von der Grammatik erzeugte Sprache mir anschauen. Und hier L von G, G ist die Grammatik, hier ist die Definition. Und ich möchte im Wesentlichen sagen, all das interessiert mich, was ich aus dem Startsymbol in einem oder mehreren Schritten ableiten kann. Aber bitte nicht vergessen, all das interessiert mich, was tatsächlich nur und zwar ausschließlich zusammengesetzt ist aus Nicht-Terminalen. Da haben kein. Nur und zwar ausschließlich, das nur zusammengesetzt ist aus Terminalen. Ja? Da haben Variablen nichts zu suchen. Deshalb W in Sigma Stern, alle Worte W in Sigma Stern mit der Eigenschaft, dass ich dieses Wort von Terminalen tatsächlich erzeugen kann in einem oder mehreren Schritten. So, nicht? Und hier nochmal versucht klarzumachen. Bitteschön. In der Sprache L von G, in Worten aus der Sprache L von G, kommen keine Nicht-Terminale vor. So, wohlgeformte Klammerausdrücke. Wissen Sie, wenn Sie sich mal wirklich darüber klar werden, was denn überhaupt von der, vom Aspekt der Syntax in einer Programmiersprache passiert, das passiert. Und zwar relativ wenig, nur vom Aspekt der Syntax. Nur vom Aspekt der Syntax, nicht vom Aspekt der Semantik. Der Aspekt der Semantik ist sehr viel interessanter als der Aspekt der Syntax natürlich. Aber wenn Sie sich auf die Syntax konzentrieren, was passiert da? Na, Sie haben Klammerungen. Ja? Verschiedene Arten von Klammerungen in Python in der if-Anweisung. Ja? Sie haben elif, das geklammert wird im Wesentlichen, ein Klammerpaar bildet mit dem if. In Pascal, Sie haben ein Begin und End, ja, die Sie ineinander verschachteln können. Ja, wohlgeformte Klammerausdrücke, zum Beispiel so etwas, geöffnet, geschlossen, dreimal geöffnet, dreimal geschlossen und dann dieses Paar, wo Sie sehen, naja, die ersten vier links, die darauffolgenden vier und dann die nächsten sechs rechts bilden ein wohlgeformtes Klammerpaar. Und wenn wir dann nicht wohlgeformte Beispiele uns anschauen, ja, da fehlt halt hier die Klammer rechts und da fehlt dann nochmal eine Klammer rechts. So. Wissen Sie, Sie haben ursprünglich gedacht, im ersten Semester, da muss ich programmieren und das passiert in der PRG 1. Das ist natürlich richtig, Sie programmieren in der PRG 1, aber Sie müssen auch bei uns programmieren. Sie haben schon programmiert, Sie haben programmiert in der Aussagenlogik. Ja? Sie haben für Dinge, die Sie aussprechen wollten, versucht, Formeln zu finden. Sie haben programmiert mit DFAs und NFAs und Sie werden programmieren mit regulären Ausdrücken. Ja, und Sie werden auch programmieren mit Grammatiken. Ja, dieses Konzept des Programmierens, Formalismen, ob das jetzt Programmiersprachen, ob das Automaten, ob das aussagenlogische Formeln sind, Formalismen müssen Sie einsetzen und für Ihre Zwecke manipulieren. So, und jetzt ist die Frage, wie können Sie alle wohlgeformten Klammerausdrücke ausdrücken? Ich gebe Ihnen nur eine einzige Variable. Ja, hier ist die Menge V, die besteht nur aus einer einzigen Variablen S. Was ist Ihr Vorschlag? Wie kann ich jetzt ausdrücken, was ein wohlgeformter Klammerausdruck ist? Da würde ich sagen, ja, was soll das? Ja, das ist doch ganz, ganz einfach. Und dann darf ich auch nicht vergessen, dass ich irgendwann mal die Variable löschen muss. Und fertig ist die Grammatik. Ja? Ne? Also ich würde sagen, oh locker habe ich geschafft, oh locker habe ich geschafft. Und da würde ich mich verschlucken. Und da würde ich mich verschlucken. Was fehlt, ist eine Produktion, die mir sagt, ja. Ja, und? Schauen Sie mal, das ist alles. Das ist alles. Also, ich weiß nicht, wenn ich an kontextfreie Grammatiken denke, dann denke ich an diese Schweinerei. Das ist eine Schweinerei. Ja, das ist einfach glänzend. Das ist eine glänzende Schweinerei. Das ist. Ne? Wie soll ich Ihnen erklären, was ein wohlgeformter Klammerausdruck ist? Ja, ich kann sagen, das sind positive Beispiele, das sind negative Beispiele. Ja? Das hier ist die Definition. Ja? Das ist einfach nur tolle Sauerei. Ja? Das ist so kompakt, so kurz, so prägnant. Okay. Doppel-S, Klammern außen rum setzen und das S löschen. So, das fällt uns jetzt aber sehr, sehr leicht. Ich gehe zurück zu der Sprache der arithmetischen Ausdrücke. Ist das ein Wort, das von der Grammatik erzeugt wird? Die drei. Ja oder nein? Ja, kann ich natürlich sagen. Bitteschön, das Startsymbol ist Ausdruck und von Ausdruck bekomme ich die drei. Ne? Locker. Ist das ein arithmetischer Ausdruck? Naja, natürlich. Ist das ein arithmetischer Ausdruck? Da sehe ich schon. Nein, das ist nicht. Was fehlt? Was ist kaputt? Nicht, also die sagen, bitteschön, Ausdruck geht auf Klammer. Ausdruck, Klammer, aber es gibt keine Möglichkeit, den Ausdruck zu löschen. Nirgendwo ist dort die Möglichkeit gegeben, an irgendeiner Stelle irgendetwas zu löschen. Das ist falsch. Das ist sowas von, das springt sowas von ins Auge, da fehlt die rechte Klammer. Und wenn wir Klammern einführen, dann bitteschön mit jeder linken öffnenden eine rechte schließende Klammer. Ui! Ist das ein arithmetischer Ausdruck? Überhaupt kein Grund dagegen, weil wir sind äußerst liberal mit den Klammern. Sie dürfen, müssen aber nicht eingeführt werden. Ja? Das ist ein schöner arithmetischer Ausdruck und man kann es auch noch komplizierter machen, der ist auch schön. Ja, und das? Sowas würde man doch nicht machen. Ja, wir sind halt sehr liberal. Wir dürfen nicht nur eine Klammerung setzen, wir können zwei, drei, vier, so viele wie Sie wollen, aufeinanderfolgende Klammern setzen. Okay, ist das ein arithmetischer Ausdruck? Nein, nicht, weil da sind Variablen drin, sogar drei Stück. Die Sprache, die von einer Grammatik erzeugt wird, besteht nur aus Worten über den Terminal. So, Sprache heißt kontextfrei, wenn es tatsächlich eine solche kontextfreie Grammatik gibt, die sie erzeugt. Gut, und jetzt möchte ich auf Programmiersprachen zu sprechen kommen. Möchte mit einem ganz, ganz kleinen, aber schon ziemlich charakteristischen Beispiel von Pascal anfangen. Dann sprechen wir klitzeklein wenig über Python und dann sprechen wir ein klitzeklein wenig über Java. So, das Alphabet Sigma, die Menge der Terminal, das sind die Kleinbuchstaben und dann habe ich als Terminal beginnt, end, while, do. Als Terminal habe ich auch, als ein Terminal, Doppelpunkt gleich. Ne? Beginn ist ein Terminal für mich. Ne? Variablen, oh, ich habe eine Menge von Variablen, das sehen Sie hier. Das Startsymbol, dann habe ich Statements, Statement, ja, Plural, Singular, Assign und While Statement, Variable, Boolean und Expression. Was ich machen möchte, ich möchte, damit ich hier ein einigermaßen kurzes Beispiel bekomme, die Rekursion enden lassen, wenn ich auf Variable stoße, wenn ich auf Boolean stoße oder wenn ich auf Expression stoße. Die drei sind nie weiter ausgeführt. So, weiß nicht, ob Sie Pascal schon mal gesehen haben. Das ist im Wesentlichen Eine Programmiersprache, deren Klammerung mit Beginn und End arbeitet. Wie würden Sie die allererste Produktion wählen? Wie wäre es, indem wir einfach sagen, naja, das ist diese Klammerung beginnt und end und Beginn und End und dazwischen sind Statements. Ne? So, und dann kommt der nächste Schritt, der scheint sehr, sehr schwer. Und was sind denn Statements? Naja, das ist im Wesentlichen die Intuition. Statements, das ist ein Statement oder mehrere. Dann können Sie sagen, ja, damit erzählt sie mir nichts. Oh, ich bin runter auf Statement. Schauen Sie mal. Jetzt habe ich zwar Statements noch hier auf der rechten Seite, aber letztlich werden wir dann nur noch die Variable Statement zu ersetzen haben. Und was ist denn ein Statement? Ja, das ist, ne, hier haben wir zwei Möglichkeiten, Assign und While. Das ist Assign Statement oder While Statement. Ja, bitteschön, dann machen wir das. Assign Statement oder While Statement. Und jetzt muss ich nur noch dran gehen und erklären, was ein Assign bzw. was ein While Statement ist. So, Assign Statement, was ist das? Naja, da steht auf der linken Seite, auf der linken Seite, das ist bei mir rechts, deshalb muss ich da immer ein bisschen nachdenken. Auf der linken Seite steht eine Variable, dann kommt Doppelpunkt gleich und dann steht rechts ein Ausdruck. Auf der linken Seite steht eine Variable, Doppelpunkt gleich und ein Ausdruck. Fertig. Ne? Und hier würden wir sagen, bitteschön, du bist ein Terminal, du bist Variable, aber da gehen wir jetzt in der Rekursion nicht weiter runter. While Statement, was ist ein While Statement in Pascal? In Pascal ist ein While Statement von der Form while, Boolean, ja, also ein Test, while Test, do irgendwas. Und was ist irgendwas? Statements. Was ist das? While, das ist ein Terminal. Boolean, das ist ein Ausdruck, den muss ich weiter, was ich aber nicht tun werde, ersetzen, erklären. Do ist ein Terminal und Statements, das haben wir oben schon gemacht. Ja? Und das ist dieses kleine Fragment. Und Sie sehen, mit welcher Leichtigkeit diese einfache Form der Rekursion, und darum geht es, imstande ist, zu erklären, wie denn Programme aufgebaut sind. So, dann kommen wir zur Frage, ob denn kontextfreie Grammatiken, wir hatten hier ein positives Beispiel, ob denn kontextfreie Grammatiken imstande sind, moderne Programmiersprachen zu erklären. Und wenn man da an Programmiersprachen wie Pascal denken oder Java, dann ist die Antwort, nee, das geht gar nicht. Ein wichtiger Aspekt, der in der kontextfreien Sprache nicht ausgedrückt ist, das ist die Type-Zuweisung. Ja, in Pascal oder in anderen Programmiersprachen, nicht notwendigerweise in Python, müssen Sie sicherstellen, bei formalen und aktuellen Parametern müssen Sie sicherstellen, dass die Typen und die Anzahlen übereinstimmen. Und dann müssen Sie im Wesentlichen sagen, irgendetwas, was ich vorne in meinem Programm erklärt habe, wird hinten später in meinem Programm richtig aufgegriffen. Ja, Sie müssen ein Match durchführen von dem vorne mit dem hinten. Und sehen Sie, solch eine Sprache, wo Sie Matches durchführen müssen, von vorne mit hinten, von Vergangenheit mit Zukunft, das wird sich als nicht kontextfrei herausstellen. Ja? Kontextfreie Sprachen sind mächtig, viel mächtiger als reguläre Sprachen, aber längst nicht alles. Also sowas können wir nicht. Nicht? Die Deklarationen und die Type-Überprüfungen kriegen wir nicht hin. Aber, und das ist der Clou bei der Geschichte, das ist auch gar nicht wichtig, weil Sie nämlich, wenn Sie ans Parsing, ans Kompilieren gehen, eine Vorverarbeitung laufen lassen können und in dieser Vorverarbeitung sicherstellen, dass die Typen stimmen. In der Vorverarbeitung würden Sie sich über die Rekursion, ja, über die sonstige Syntax gar keine Gedanken machen, sondern nur diese Oberflächlichkeiten wie Typs und ihre Konsistenz versuchen zu überprüfen. So, Python. Wenn wir uns Python anschauen, dann ist Python auch nur im Wesentlichen kontextfrei. Was Sie machen können in Python, wenn Sie sich anschauen, wie denn die Grammatik ausschaut, und hier habe ich den Link gegeben, aber ich gehe mal vorsichtshalber, habe das vorbereitet, nehme ich mal an, auf die Webseite direkt. So, und da ist jetzt die Grammatikspezifikation von Python. Also wenn Sie mal sehen, was Sie in der PRG 1 gemacht haben, dann ist Ihr Eindruck, das ist viel, aber schauen Sie mal, das sind im Wesentlichen drei bis vier Seiten Webseite, die Sie gemacht haben. Ja. Ist natürlich klar, Sie haben sich Gedanken gemacht um die Semantik, ja, der Programmiersprachen. Und was ich mir hier anschaue, ist nur die Syntax. So, und dann habe ich mir mal angeschaut, Sie sehen das an dieser Stelle, das If-Statement. Und da sehen Sie, das If-Statement, das ist die Variable. Die Variable heißt if-stmt. Und dann sehen Sie den Doppelpunkt und dann rechts vom Doppelpunkt wird gesagt, bitteschön, dieses If-Statement erhalte ich, indem ich das Terminal if nehme, dann mit der Variablen Test verbinde und dann kommt etwas Merkwürdiges, sweet. Und ich habe dann die Möglichkeit, das elif zu nehmen, dann kommt wieder die Variable Test dazu, Doppelpunkt, der muss genommen werden, sweet. Und dann ist etwas Merkwürdiges, das ist ein Stern. Und dann kommt dann noch etwas Merkwürdiges, da kommt dann tatsächlich eine eckige Klammer und wieder dieses sweet. So, worum ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken machen möchte, doch mache ich mir sofort Gedanken drüber, das ist das Stern und das ist das Plus. Kommt Ihnen das bekannt vor, der Stern? Der Stern? Naja, bitteschön, der Stern, das ist der Klinistern. Ja? Das Plus haben wir an dieser Stelle noch gar nicht gesehen, aber was bedeutet das? Naja, ich darf diesen Ausdruck, der in Klammern steht, geklammert, runde Klammer und dann Stern, den darf ich beliebig oft wiederholen. Das ist die Bedeutung des Klinisterns aus den regulären Ausdrücken. Jetzt könnte man sich fragen, ist das ein neues Element? Natürlich ist das ein neues Element, was den kontextfreien Grammatiken hinzugefügt worden ist. Aber man könnte sich fragen, ist das ein neues Element, was dem Ganzen neue Kraft gibt? Mehr Kraft gibt, als tatsächlich vorher vorhanden? Nein. Ich kann natürlich die beliebig häufige Wiederholung ausdrücken. Ja? Wie kann ich die beliebig häufige Wiederholung ausdrücken? Wenn ich sagen möchte, ich möchte einen beliebig langen Ausdruck von Essis erzeugen, naja, dann ist das von der Form beliebige Wiederholung. Ja? Was im Wesentlichen in dieser Grammatik gesagt worden ist, mit dem Stern, mit der Verwendung des Sterns, ich möchte diesen Murks nicht dauernd aufschreiben müssen. Sie holen sich keine größere Ausdruckskraft, aber sie holen sich bessere Lesbarkeit. Ja? Wenn Sie in einem Jahr sich Programmiersprachen anschauen und einen Eindruck verschaffen wollen, verstehen wollen, die Definition im Einzelfall und schauen in die Syntax-Spezifikation, ja, dann werden Sie natürlich das zu schätzen wissen, dass Sie da einen einfachen Einstieg gewonnen haben. Aber was interessant ist, ist das sweet hier. Und sweet sagt, du bist simple statement. Ja? Sweet Doppelpunkt, sweet ist eine Variable, Doppelpunkt sagt, jetzt kommt die Erklärung. So, und dann kommt Simple Statement. Was ist Simple Statement? Das ist eine Variable. Ja? So, und dann sehen Sie, ui, da kommt wieder dieser vertikale Strich, das ist das Oder. Na, und dann haben Sie die Aussage hier gegeben, ein Sweet Statement, Sie dürfen eine neue Zeile einführen, gefolgt von Indent, und dann sehen Sie Statement Plus. Und was ist Statement Plus? Statement Plus ist nicht Statements Stern. Statement Plus sagt, was immer du aus Statement erzeugen kannst. Aber da muss mindestens ein Statement da sein. Das ist genau der Stern mit der Anforderung, mindestens einmal musst du etwas erzeugt haben und dann die Einrückung oder Ausrückung, die müssen Sie mit dem Dedent zurücknehmen. Ja? So, und sehen Sie das hier, Newline, Indent, Statement Plus, Dedent, vor allen Dingen dieses Indent und Dedent, das passt nicht mehr so richtig hinein in das Konzept der kontextfreien Sprache. So, und dann können Sie sich natürlich fragen, ja, Entschuldigung, und du hast gerade versucht zu erklären, dass Python im Wesentlichen kontextfrei ist. Ja, das möchte ich jetzt kurz versuchen zu erklären. Vollbild. So, ist im Wesentlichen kontextfrei. Naja, also im Wesentlichen, weil Clini-Stern und Clini-Plus wird verwandt, aber das hätten wir auch machen können mit Hilfe unserer kontextfreien Grammatik. Dann kann ich natürlich auch noch sprechen über hier die eckigen Klammern, die im Wesentlichen sagen, naja, das ist nur Option, das muss jetzt nicht verwandt werden, was innerhalb der eckigen Klammer erzeugt wird, sondern es kann. Was ist denn eine eckige Klammer? Wenn ich so etwas habe, nicht, dann ist das doch nichts anderes als von, sagen wir mal, ich komme von T auf S. Ja? Dann hätte ich hier die Möglichkeit, das S zu erzeugen. Dann ist das doch nichts anderes, als dass ich sage, von dem T kommst du auf das S, beziehungsweise du musst es gar nicht machen. Ja, das ist dasselbe in Grün. Das möchte ich da nur sagen, das sind im Wesentlichen hier an dieser Stelle Clini-Stern und Clini-Plus und die eckigen Klammern. Das sind Möglichkeiten, die man in die Grammatik eingebaut hat, damit man kompakter erklären kann. So, aber jetzt kommt Einrückungen. Ja, das ist eine sehr schöne Idee von Python, um tatsächlich das Verständnis des Codes natürlich klarer zu machen. Einrückungen, das kriegen wir dann nicht mehr hin über kontextfreie Grammatiken. Sowas muss ein Lexer, und das ist eine erste Phase in der Kompilierung, im Parsen, sowas muss ein Lexer tatsächlich erstmal verstehen. Verstehen nämlich, um wie viel eingerückt worden ist und dann zu verifizieren, dass tatsächlich das um das eingerückt worden ist, dann später mit dem Dedent wieder ausgerückt worden ist. Der Lexer, der wird sich dann auch noch anschauen, wo stehen denn die ganzen Schlüsselworte. Der Lexer wird Kommentare entfernen. Der Lexer ist, wenn Sie so wollen, der Sklave, der Knecht des Parsers. Ja, der macht die Drecksarbeit. Während der Parser, nachdem die Drecksarbeit erledigt worden ist, sich nur noch um die kontextfreie Struktur von Python zu kümmern hat. Ja, also das sind jetzt drei Beispiele. Das war Pascal, das ist Python. Das dritte Beispiel erwähne ich noch gerade an dieser Stelle über Ziege, so ein bisschen, um Ihnen wichtige Beispiele über Programmiersprachen zu geben. Hier ist die Bacchus-Naur-Form, Bacchus-Naur-Normalform. Haben Sie so etwas in der PG1 sich angeschaut, Bacchus-Naur? Okay. Bacchus-Naur ist im Wesentlichen kontextfrei, bloß haben Sie statt der Notation x, Pfeil, a, y, b, die Notation spitze Klammern um das x herum, ja, um klarzumachen, was denn nun eine Variable ist und was ein Terminal. Das x ist eine Variable, das y ist eine Variable und statt dem Pfeil benutzen Sie Doppelpunkt, Doppelpunkt, gleich. So, wenn Sie Java sich anschauen wollen, ja, gehen Sie bitte hier auf eine Spezifikation von Java, dann gehen Sie bitte auf den Link und schauen sich an die gegenwärtige Grammatikspezifikation von Java. Das wird dann allerdings schon einiges, allein die Spezifikation von Java, einiges an Produktionen bedeuten, nicht? Und das ist auch der Grund dafür, dass man Python verwendet im ersten Semester, weil es doch eine sehr viel kompaktere Definition erlaubt. So, das wäre das, was ich erzählen wollte über kontextfreie Sprachen, und dann käme ich zu dem gemütlichen Teil. Wir würden dann über Gott und die Welt reden, ja. Haben Sie Fragen, die ich versuchen kann zu beantworten? Grenzen der Regularität, dann machen wir das Übungsblatt, Grenzen der Regularität. Erste Aufgabe, frag danach, da sind Sprachen gegeben. Die Sprachen L1 und L2, und in der Sprache von beiden, L1 und L2, ist das Alphabet, das nur aus den Buchstaben A und B besteht. Und in der Sprache L1 möchte man nur wissen, ob die Anzahl der A's kleiner ist als die Anzahl der B's. Nicht? Und die Frage ist, bitteschön, zeigen Sie bitte, dass die Sprache L1 nicht regulär ist. Wie macht man das? Mit Hilfe des Satzes von My Hill in a Road, Teil 2. Und das war halt nichts anderes, als zu zeigen, dass der Index unendlich groß ist. So, und um nachzuweisen, dass der Index unendlich groß ist, das steht jetzt hier im Hinweis nochmal ganz explizit erwähnt, um diesen Nachweis zu führen, da muss ich, unendlich großer Index, da muss ich tatsächlich dann zeigen, dass es unendlich viele Worte gibt, die paarweise Nerode inäquivalent sind. Ich möchte gleich mit Ihnen im Schnelldurchgang mehrere Argumente, allerdings Nerode Argumente, allerdings diese Argumente nur sehr, sehr teilweise durchziehen. Die zweite Sprache hat eine sehr spezielle Form. Die ist nämlich von der Form AB, A Quadrat B, A hoch 3B. A hoch 3 heißt natürlich A, 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 drei Stück. Ja? A hoch 4B, dann sukzessive rauf bis A hoch NB. Den Nachweis zu führen, dass diese Sprache ebenfalls nicht kontextfrei ist. Frage zu dieser Aufgabe? Die Aufgabe 2 über NFAs, und Sie haben hier einen NFA gegeben, und die erste Aufgabe fragt, wie denn dieser NFA diese drei Eingaben verarbeitet, vier Eingaben verarbeitet. Nicht? Und da sehen Sie, da haben wir wirklich einen NFA vorliegen, weil der hat die Option, tatsächlich mit dem A nach rechts zu springen, beziehungsweise zu bleiben, mit dem B nach links zu springen, beziehungsweise zu bleiben. Nicht? Und dann ist dieses Viech überhaupt hier in dem Q1 nicht definiert, wenn ein A kommt. Wenn ich in dem Q2 bin und es kommt ein B, haben wir auch keine Definition. Ja? Der hat also alle Abscheulichkeiten, wenn Sie so wollen, oder Fertigkeiten, wenn man es positiv sieht, eines NFAs. So, und die Frage ist mathematisch und die nächste Frage, mathematisch bzw. umgangssprachlich festzustellen, was denn hier akzeptiert wird. Und da gibt es einen Hinweis, und ich würde Ihnen diesen Hinweis ans Herz legen. Überlegen Sie sich erstmal, welche Worte nicht in dieser Sprache liegen. Dann haben wir kennengelernt die Potenzmengenkonstruktion, die einem hilft, aus einem NFA, das ist der NFA A1, einen DFA, das ist der DFA A2, zu konstruieren. Und die dritte Sprache ist die Sprache, die im Wesentlichen sagt, bitteschön, verschiedene Beschreibungen desselben Sachverhalts, alle Worte sind zu akzeptieren, die die Eigenschaft haben, dass der drittletzte Buchstabe ein A ist. Ja? Und das werden Sie, denke ich mal, ne, da sollten Sie auch versuchen, sich darüber klar zu werden, dass Sie da einen ganz, ganz einfachen NFA bauen können, sollten versuchen, die Fertigkeiten, die ein NFA hat, er muss nicht überall definiert sein, ja? Er kann Abstürzen erlauben und Sie sollten dieses Abstürzen auch für sich einsetzen, um eine Beschreibung mit wenigen Zuständen zu erreichen. Die Möglichkeit, die ein NFA hat, zu sagen, ja, ich kann raten, indem Sie halt für den Buchstaben, für den geraten wird, mehrere Optionen angeben. Diese Fertigkeiten sollten Sie versuchen, für sich auszunutzen. So, und dann haben wir, das ganze Blatt ist ein Blatt über sehr, sehr fundamentale Aspekte von endlichen Automaten. In einem Blatt, das wir in der Klausur einfach aufgreifen müssen, weil es sich hier um so wichtige Dinge handelt. Wir hatten vorher Nichtregularität und wir hatten NFAs. Jetzt kommen wir zu den regulären Ausdrücken. Drei sind gegeben. Umgangssprachlich wird dann wieder eine Erklärung gewünscht. Und dann kehren wir hier den Prozess um. Da sind Ihnen umgangssprachliche Beschreibungen gegeben und es wird gefragt, bitteschön, wie sehen denn reguläre Ausdrücke aus? Und da werden Sie schon merken, das werden wir hoffentlich gleich noch sehen, wenn wir Aufgaben durchrechnen. Das Wort nicht ist ein Wort, das reguläre Ausdrücke überhaupt nicht mögen. In dem Teil C gibt es dann 10 Punkte, Bonuspunkte. Und Sie werden sehen, dass diese Bonuspunkte wirklich nur da hängen, um gepflückt zu werden. Ja? Fragen zu regulären Ausdrücken, zur Aufgabe 3. Ich möchte mit Ihnen dann nach der Folie sagen. Ne? So, und dann haben wir die letzte Aufgabe. Kontextfreie Grammatiken. Was haben wir da? Das ist jetzt die letzte Aufgabe. Da haben wir eine kontextfreie Grammatik, die hat 3 Variablen. Dann hat sie die Buchstaben 0 und 1 und dann hat sie diese 3 Produktionen. Naja, streng genommen sind das nicht 3 Produktionen, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Produktionen. Ableitungsbaum ist zu produzieren, eine Ableitung des Worts B1 ist zu geben und dann wirklich zu verstehen, was kann ich denn da erzeugen? Klammersprache wird hier wieder aufgegriffen, allerdings eine Klammersprache mit 2 Typen von Klammern. Nicht? Und mehrere Typen von Klammern ist auch ein sehr, sehr charakteristisches Feature in Programmiersprachen. Ja? Wenn ich verschiedene Anweisungen ineinander verschachtelt auftreten habe. So, und jetzt komme ich zur finalen Aufklärung des Videos. Es geht um Parcours. Was Sie da halsbrecherisch gesehen haben, das ist halt, was ein Traceur, ein Parcoursläufer in einem Parcourslauf ausführen kann. So, und einige dieser Möglichkeiten sind zu laufen, ein großes L, wenig spektakulär, aber das ist, was ich mir noch zutrauen würde, zu rollen, in der Regel über die Schulter, um die Landung nach einem Sprung abzufedern, zu springen, und das tut mir wirklich weh, wenn ich da zuschaue, vom Dach eines Hauses auf dem Balkon eines Nachbarhauses, dann das Vaulting, die Knie, die würden wirklich Hurra schreien, wenn sie versuchen, Hindernisse durch Sprünge zu überwinden, Wallclimbing hochzuklettern. Ja, diese 5 verschiedenen Operationen haben wir hier, und was ich mir merken möchte ist, es handelt sich um Laufen, es handelt sich um Rollen, ich nehme nur den ersten Buchstaben, es handelt sich um Springen, ums Vaulting bzw. um das Wallclimbing. Okay, so, und dann habe ich natürlich, wenn ich mir jetzt einen Traceur mir vorstelle, der tatsächlich diese Aktionen ausführt, dann kann ich als Protokoll ein Wort, aber nur Aktionen von diesen fünf Typen, dann kann ich diese Folge von Aktionen durch ein Wort über diesen fünf Buchstaben modellieren. So, es gibt noch sehr viel mehr Operationen, sehr viel mehr Möglichkeiten, in der ein Traceur sich verhalten kann. Allerdings möchte ich mich auf diese fünf beschränken und wir nehmen sogar an, dass ganz zu Anfang der Traceur springt, also die Operation S wird ausgeführt, rollt danach über die Schulter und läuft dann weiter. Ja, Entschuldigung, hab's falsch gesagt. Zu Beginn läuft der Traceur, springt anschließend, haben wir das L, das Groß L, dann kommt das Groß S, dann rollt er das R und dann läuft er weiter. Ja, das ist für Traceurs etwas ganz Langweiliges, erstmal zu laufen, dann zu springen, dann zu rollen und dann wieder zu laufen, was soll's. Deshalb sind Ersetzungen erlaubt. Sie dürfen das Rollen immer ersetzen durch zweimaliges, unmittelbar aufeinanderfolgendes Rollen. Also einmal gerollt ist gar nichts, zweimal gerollt ist besser. Sie dürfen ersetzen. Einmal rollen geht aber auch. Möchten Sie dreimal rollen? Aber gerne. Zweimal rollen und dann nochmal rollen. Ja, warum denn nicht? Laufen darf ersetzt werden durch Laufen, aber dann springen und anschließendes Abrollen. Oder aber Laufen, Vaulting und weiteres Laufen. Und merken Sie, dass Sie jetzt Figuren durchspielen können, ja? Weil Vaulting, was Sie hier eingesetzt haben, dürfen Sie selbst wieder ersetzen durch Wall Climbing. Dürfen, nicht müssen. So, Rollen, Springen, Vaulting und Wall Climbing dürfen ersatzlos gestrichen werden. Beziehungsweise durch das recht langweilige Laufen ersetzt werden. So, und ich möchte mir anschauen die Sprache, alle möglichen Figuren, wenn Sie so wollen, oder Aktionen, die ein Parkourläufer durchführen kann, und diese Sprache sei die Sprache Parkour. Die Aufgabe, um die es wirklich geht, ist die Konstruktion einer kontextfreien Grammatik. Da sollen genau die Worte erzeugbar sein, die tatsächlich legalen Läufen, die legalen Folgen von Aktionen entsprechen. Ja? Diese Folgen von Aktionen müssen gemäß den Punkten 1 bis 5 definiert sein. Ja? Ja, Sie können sich vorstellen, das ist so eine Art Figurenlauf wie im Eiskunstlauf, nur dass man halt sich nicht auf dem Eis befindet, sondern in der Großstadt. So, nicht? Also es soll gelten, dass die von der Grammatik erzeugte Sprache übereinstimmt mit Parcours. Haben wir Fragen? Ja. Laufen darf ich ersetzen durch Laufen. Danach muss ich springen, obwohl Laufen natürlich auch weiter ersetzt werden kann. Ne? Gefolgt, ich weiß, gefolgt von Springen. Springen, sehen Sie, darf sogar ersatzlos gestrichen werden. Das hat alles Konsequenzen. Ich beantworte immer noch nicht Ihre Frage. Und anschließendem Abrollen. Danach ist nichts mehr mit Laufen. Ja, das. Es sei denn, irgendwo haben wir abschließenden Abrollen. Irgendwo haben wir gesagt, dass Rollen ersetzt werden kann in einer Folge von Schritten durch Laufen. Und tatsächlich haben Sie hier die Möglichkeit, Rollen zu ersetzen, aber nur zu ersetzen durch zweimal Rollen. Und tatsächlich haben wir hier die Möglichkeit, Rollen ersatzlos zu streichen oder durchlaufen zu ersetzen. Heißt, in der Antwort auf Ihre Frage, direkt ist hier tatsächlich ein Laufen abschließen nicht möglich. Indirekt durch weitere Produktionen aber sehr wohl. Das heißt, die letztliche Antwort auf Ihre Frage ist ja, tatsächlich ist es möglich, Laufen zu ersetzen durch Laufen, gefolgt von Springen und abschließendem Laufen. Ja, es gibt die Grammatik her. Ist das eine Frage oder ein Bleistift? Das ist ein Bleistift, okay. Haben wir noch sonstige Kommentare? So, dann möchte ich jetzt mit Ihnen, haben viel zu tun, packen wir es an, Aufgaben über reguläre Ausdrücke. So, und zwar möchte ich mich nur auf die schwierigen Teile beschränken. Da haben wir die Ausdrücke R1, R2 und R3. Beschreiben Sie diese, das Teil B, beschreiben Sie die Sprachen umgangssprachlich. Was ist denn die erste Sprache? Da geht es darum, dass wir den Buchstaben A haben und dann dürfen wir beliebig lange Worte uns anschauen, die zusammengesetzt sind aus dem Epsilon, dem A und dem B. Letzte Buchstabe ist ein B. Was ist die Sprache? Umgangssprachlich, L von R1. Was ist das? Das allererste, wo ich das gesehen habe, da hat es mir den Magen zusammengezogen, weil da steht hier das, der Stern, der Klinistern, und dann steht da das Epsilon. Und dann denkt man sich doch, warum brauchst du denn da einen Epsilon, wenn du doch sowieso schon einen Klinistern hast? Das ist nur Gedöns, was da letztlich steht, ist nichts anderes als erster Buchstabe A, letzter Buchstabe B und dann was über A und B dazwischen. Nicht, was da steht, ist letztlich wirklich nichts anderes als A, A oder B. Und das gesternt und dann am Ende das klein b. So, das ist aber jetzt interessanter, das R2. Was ist das? Das steht also ganz am Anfang, das, die Option zwischen A oder B. Und dann, was, wie würden Sie das lesen hier? Ich habe hier im Wesentlichen in der Konkatenation zwei Faktoren, der Faktor A oder B und dann der Faktor A oder B, A oder B. Wie würden Sie, vergessen Sie mal den Vorfaktor A oder B, wie würden Sie den Ausdruck, der dem Stern entspricht, lesen? Ja? Alle Worte gerader Länge über A, B. Das heißt, was wir hier haben, ist nichts anderes als die Menge aller Worte über A, B ungerader Länge. So, und was soll das, bitteschön? A Stern, B Stern und das Stern? Nicht, das, also einige dieser Aufgaben sind unter, im Englischen würde man sagen, im Amerikanischen würde man sagen, under the influence entstanden. Ein Glas zu viel. Was ist da passiert? Was zum Teufel soll das sein? Hier, ich darf irgendwelche A's benutzen und dann folgen darauf irgendwelche B's, aber A's muss ich nicht benutzen, ich darf sie benutzen. Da steht nichts anderes als die Menge aller Worte über A, B, aber schwierig aufgeschrieben. Geben Sie möglichst kurze reguläre Ausdrücke an für die Sprache L1. Können wir das gerade machen? Einen kurzen Ausdruck für die Sprache L1. Was steckt da drin? Epsilon, A, Doppel A, Dreifach A. Was würden Sie davon halten, wenn wir sowas machen? Ich gebe die Option zwischen Epsilon und A und dann gebe ich die Option zwischen Epsilon und A. Ja, das Konkatenationssymbol, das Pünktchen spare ich mir und dann gebe ich die Option zwischen Epsilon und A. Und alles kommt schön raus. Ja, ich habe natürlich die Option zu sagen, da kommt Epsilon raus, weil Epsilon wird mit Epsilon wird mit Epsilon multipliziert. Ja? Geben Sie mir bitte einen arithmetischen Ausdruck. Quatsch. Geben Sie mir bitte einen regulären Ausdruck, der sagt, alle Worte über AB sind erfasst mit mindestens zwei Bs. Geben Sie mir bitte einen regulären Ausdruck für die Sprache L2. Ich höre. Ja? Das würde entsprechen allen möglichen Worten, in denen BB Teilwort ist.
Okay, dann einzelnes B.
Okay, ich halte das mal fest. Ja? Das ist unser erster Versuch. So, und jetzt sagen Sie.
Das gleiche, was da steht, so mit einem B und nochmal hinten dran, nochmal B und dann A, B, Stern.
Und okay. Nicht? Und da sagen Sie im Wesentlichen, was wir machen hätten können, tatsächlich diese Option unterlassen, weil wir bieten schon die Option B. Das wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, aber das können wir natürlich machen. Entschuldigung, Sie sagen, das musste jetzt Stern, habe ich Sie da richtig verstanden? Ja? Insgesamt Stern, ne? Jetzt passiert mir das schon wieder. Ah, Gott sei Dank. Okay. Die Aufgabe sagt, bitteschön, was du machen musst, mindestens zwei Bs. Bisher haben wir aber garantiert dieses B und dieses B. Sie haben recht. Das brauchen wir nicht, weil die Bs kommen ja hier. Dankeschön, ja, das ist schön. Das ist schön, gut. Das ist auch richtig so. Genau. Zwei Bs haben wir und mehr können wir uns leisten. So, WB enthält nicht das Teilwort. Sorry, das Wort W über AB enthält nicht das Teilwort. Das Wort nicht trifft auf. Das ist immer unangenehm. So, dann würden wir das erstmal durchstreichen und das ist dann, was wir wirklich haben wollen. Okay, so, und dann geht es darum, dass wir uns das L3 anschauen. Enthält nicht das Teilwort BB. Was bedeutet das? Naja, ich kann so viele A's nehmen, wie ich lustig bin. Ich muss jetzt schauen, weil das ist jetzt ein bisschen, okay. Und dann kommt ein B. Und jetzt muss ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass da ein A kommt. Und dann würde ich sternen. Sind Sie mit mir zufrieden? Ja? Wenn man ein A haben will, dann kann man beliebig viele A's bauen.
Aber wenn ich irgendein A in dieser Kombination der A's haben will, dann muss ich vorher ein B haben. Also ich würde eher dann vielleicht die Option mit dem Epsilon machen.
Sie haben auch einen Kommentar?
Ja,
okay. Jetzt nehme ich Ihre beiden Kommentare und verbinde die. Und hier versuche ich im Wesentlichen zu sagen, ja, das ist schon so okay, aber da muss noch was drauf, nämlich all das, was mit dem B endet. Ach, jetzt verstehe ich, was Sie sagen. Okay, ja. Okay, dann machen wir das mal so. Funktioniert das? Also jetzt habe ich nur A's. Nur A's bekomme ich in diesem Ausdruck nicht. Aber ich fühle mich jetzt, als ob ich ein Flickschuster bin. Vielleicht werden mir bessere Optionen geliefert, ja?
Wäre das denn, wenn man A Stern, Klammer auf, B A Stern setzen würde?
Sie sagen A Stern, B A Stern. Und dann muss ich aber immer noch die Option bieten, dass das Ganze auf dem B endet. Das wäre jetzt eine Option. Findet die Option gefallen?
Weiß nicht, ob das quasi dasselbe wie B ist, aber dieses Alphabet AB in einer Menge, das ist eine Menge. Damit kann man auch das ausschließen.
Ja, wissen Sie, Sie können ausschließen, indem Sie tatsächlich Optionen geben, wo die ausgeschlossene Option nicht auftritt. Das ist der Trick bei regulären Ausdrücken, die sich ums Komplement kümmern. Genau das versuchen wir zu sagen. Wir versuchen im Wesentlichen zu sagen, wenn dann ein B kommt, dann muss dann ein A drauf folgen. Oder es ist das Letzte. Was Sie sagen, bitteschön. Dann kommt doch nur das B gefolgt von einem A. Aber ich hätte auch gern das B gefolgt von zwei A's. Das würde ich natürlich erlauben, ja. Ich mache hier Flickschusterei. Ich übersehe nicht mehr, was hier alles passiert. Also, ja. Und Sie merken ja, das ist nicht so ganz ohne reguläre Ausdrücke zu schreiben. Ja? Also gehe ich mal nochmal schnell durch. Hier erlauben wir A's zu machen, es muss aber keins kommen. Das ist gut. Dann kommt ein B und wir müssen sicherstellen, entweder ist das das Letzte, das machen wir hier, oder aber es wird gefolgt von einem A. Und dann haben Sie gesagt, Mensch, das kannst du aber beliebig oft wiederholen. So, und das mache ich. Und dann haben Sie gesagt, ja, es könnte aber sein, dass das BA-Quadrat oder das BA hoch 3 ist, das. Aha. Was passiert, wenn wir BA hoch 3 haben? Das kann ich nicht benutzen. Dann kommt das B, dann kommt das A und dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem. Dieses Problem könnte ich lösen, indem ich sage, ich mache Flickschusterei. Ist kein Problem? Bitte? Ja, aber Entschuldigung, dann bekomme ich automatisch ein. Ach so. Ah, ich bin clever. Naja, da muss halt der Zufall mitspielen. Also das hier würde tatsächlich funktionieren, ne? Das BA hoch 3 hole ich mir, indem ich sage, ich hole das B und dann komme ich auf das A. So, und dann mache ich den nächsten Stern. Da hole ich mir das A Quadrat her. Ne? Und hier sage ich, nö, will ich nicht. Und dann hole ich mir das Epsilon, um das Ganze abzuschließen. Hier?
Nee, davor.
Sie sagen Epsilon oder A davor. Wo davor? Hier? Ja, aber Epsilon A ziemlich oft, das ist was. Das ist Epsilon oder A. Wenn ich das A Stern sagt, das leere Wort oder ne, Folgen von A. Das ist genau dasselbe. Also das sieht im Moment ziemlich gut aus, aber Sie merken, das ist reguläre Ausdrücke, das kann, wenn es fisselig wird, durchaus eine Kunst für sich sein. So, jetzt machen wir weiter, dass wir, ja, Garantie für Richtigkeit gebe ich nicht. So, was habe ich denn da noch geplant? Nicht Regularität. 7,25. So. Die Frage ist, gehen wir das zusammen durch und ich möchte mit Ihnen versuchen, möchte da aber den Beweis nicht antreten, sofort das Nerode-Argument anzudeuten. Also Nicht-Regularität, Sprache und L1, regulär, nicht regulär. Sprache besteht aus einem A-Präfix der Länge n, gefolgt von einem B-Präfix der Länge 2n, regulär, nicht regulär, ist einfach rufen. Kann sowas regulär sein? Da müsste ich mich an die ganzen A's erinnern, um abzugleichen, dass ich auch genügend viele B's habe. Das ist nicht regulär. Warum? Was wären Repräsentanten, inäquivalente Worte? Nerode inäquivalente Worte. Was ich machen würde, ich würde einfach sagen, okay, wenn ich jetzt irgendeine Potenz von B habe, zwei Potenzen von B, die können nicht äquivalent sein. Ja? Inäquivalent sind B hoch 0, B hoch 1, B hoch 2 und so weiter. Man muss natürlich sich jetzt davon überzeugen, dass sie tatsächlich inäquivalent sind. Ja? Das möchte ich außen vor lassen. L2, regulär, nicht regulär. Ja? Dankeschön. L3, A2 hoch n, regulär, nicht regulär. A hoch 0, A Quadrat, A hoch 4, A hoch 8. Ja, aber wir müssen dann schauen, dass das tatsächlich dann eine zweite Potenzlänge hat. Ne? Kriegen wir nicht hin. Nicht regulär. Was ich benutzen würde für inäquivalent, alle möglichen Potenzen von A. A hoch 0, A Quadrat, A hoch 3, A hoch 4. Aber nicht, Sie sehen, nicht nur Zweierpotenzen, auch A hoch 5. Nicht? Die werden alle auf verschiedene Arten zu einer Zweierpotenz, sind sie ergänzbar. Und das heißt, wow, das kriegt ein endlicher Automat nicht hin. Ja? Und die Intuition sagt, bitte, das ist eine Zweierpotenz, das muss ich überprüfen. Und um das überprüfen zu können, Zweierpotenz, muss ich mich erinnern an die Anzahl der A's, die ich schon verfrühstückt habe, ja? Wenn ich das Wort entlang laufe und die einzelnen Buchstaben lese. L4. Regulär, nicht regulär. Ja? Das kann doch nicht regulär sein. Da haben Sie das A auch I stehen und da muss ich mich an das A auch I doch erinnern. Wie kann denn das regulär sein? Ja, das ist einfach eine ungerade Anzahl von A's. Da steht A auch 2i plus 1 über alle i. Ne? Das ist regulär, ja. Okay, was ist denn hier? Da haben wir jetzt aber, wenn Sie so wollen, einen Komma gesetzt. Ja? Wir haben das B gesetzt. L5 ist nicht regulär. So, und jetzt machen wir schon den kritischen Schritt. Welche Nerode, inäquivalente Worte würden Sie benutzen? Inäquivalent ist was? Was würden Sie benutzen? Ja? Ja. A hoch 0, A Quadrat und so weiter. L6, regulär, nicht regulär. Da wird überprüft, ob denn die Anzahl der A's quadratisch plus 1 ist. Das kann ein NFA nicht. Der kann feststellen, ob ich gerad, ungerad bin, aber doch nicht, ob ich eine Quadratzahl repräsentiere. Das kriegt der vorne, das kriegt der hinten nicht hin. Was zum Teufel passiert hier? Also, was würden wir, wenn das tatsächlich nicht regulär ist, was würden wir als Repräsentanten benutzen? Wissen Sie, es ist so schnell möglich, da einfach zu sein. Wieder nur A's. Was ich durch diese Aufgabe ausdrücken möchte, der Beweis ist zu führen, ja? Das ist natürlich jetzt noch eine Ecke schwieriger. Aber was ich durch diese Aufgabe zeigen möchte, ist, bitteschön, nicht wirklich Angst haben vor solchen Nicht-Regularitätsaufgaben. Das ist relativ schnell möglich. Ja? Aber der Bauch muss stimmen. Nicht? Und da haben wir schon gesehen, es gibt da durchaus, der Bauch stimmt noch nicht so ganz am Anfang, es gibt da durchaus verschiedene Sichtweisen auf ein Problem. So, okay, ich möchte mit Ihnen, das muss jetzt sein, ich möchte mit Ihnen tanzen. Wissen Sie, Sie haben Ihren Spaß mit mir, ich will meinen Spaß haben mit Ihnen. Geh weg. So, Disco-Mod. In Disco-Mod wird Tanzen, ist Tanzen natürlich ein großes Thema und vor allen Dingen auch moderne Tänze. Wir betrachten jetzt den Tanz Mod Flottrott. Das geht da um den weltbekannten Wettbewerb, um den Mod Flottrott Pott. Naja, also, was können wir machen? Wir können in die Hände klatschen. Wir können einen Sprung nach links, wir können einen Sprung nach rechts, wir können nach vorn und wir können zurück. Ja, aber das muss alles in Figuren ablaufen. Und die Figuren, die wir uns anschauen, sind... Also, einmal in die Hände klatschen ist ein Tanz. Einmal in die Hände klatschen und danach einen korrekten Tanz tanzen ist ein Tanz. Einen Sprung nach links, einen korrekten Tanz an dieser Stelle und dann einen Sprung nach rechts ist ebenfalls ein Tanz. Einen Schritt vor. Also, einen Schritt vor. Noch einen Schritt vor, ein Sprung nach rechts, was? Ich habe mich vertan. Also ein Schritt vor, noch einen Schritt vor, ein Schritt zurück, jetzt einen korrekten Tanz und dann nochmal einen Schritt zurück, ist ebenfalls ein korrekter Tanz. So, die Menge aller Worte, die korrekten Tänzen entsprechen. Ich brauche eine Grammatik dafür. Ich habe eine Variable Tanz. Das ist tatsächlich meine Menge V von Variablen. So, die Menge der Produktion. Wie machen wir das? Sigma ist klar, ne? Sigma ist in die Hände klatschen, das ist wohl ein K, ne? Links, rechts, vor und zurück. Die Menge Sigma. Der Produktion. Also, sagen Sie es mir bitte. Tanz geht auf. Wir haben nur eine Variable, das muss einfach sein. Arbeiten wir die vier Möglichkeiten der Reihe nach ab. Ja? Einmal in die Hände klatschen ist ein Tanz. Weiter. Die zweite Option. In die Hände klatschen und dann tanzen. Okay, dritte Produktion. Tanz geht auf. Ja? Links. Dann ein Tanz. Rechts. Die letzte Produktion. Vor, vor, zurück, Tanz, zurück. So, wenn Sie den Eindruck haben, diese Aufgabe, die ist aber nicht so furchtbar verschieden von der letzten Übungsaufgabe, von der Parcoursaufgabe, dann ist Ihr Eindruck richtig. Unsere Erfahrung mit Aufgaben von diesem Typus, durchaus 20-30% haben, von Ihnen werden große Schwierigkeiten mit diesem Problem haben. Ja? Einige verstehen überhaupt nicht, was denn hier die Sache ist. Das geht ja nur an den Bleistift, den man benutzt fürs Aufschreiben. Ja? Aber wenn Sie damit Schwierigkeiten haben, das ist etwas, was viele Ihrer Kommilitonen dann auch erfahren werden. So, danke schön, und ich möchte Sie nach Hause schicken mit der Herausforderung, diesen Tanz mal zu tanzen. Ja? Das ist schwer. Ich habe es mal versucht vorzutanzen, das wurde jämmerlich. Ja? Dankeschön.